Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Eigentlich habe ich sie gar nicht persönlich direkt kennengelernt, sondern über einen LinkedIn-Beitrag von Frank Panser. Grüße in diesem Sinne direkt hier raus an Frank, der nämlich mit ihr zusammen in einem Zug saß und wir waren alle zusammen zur Anreise nach, ich glaube, es war München, Essen. Es war Essen, genau, Influencer-Forum in Essen bei ThyssenKrupp. Und da habe ich sie kennengelernt. Kennen, lieben und schätzen gelernt. Bei mir sitzt heute Susanne Trautmann. Hallo Susanne.
Hallo Katrin. Bei mir war es auch lieber auf den ersten Blick. Ich habe dich gesehen und in mein Herz geschlossen, weil du dein Herz auf der Zunge trägst. Und das finde ich wunderbar.
Schön, ja, dass das ist wirklich, hier sein darf. Wir sind ja seitdem auch in sehr regem Austausch, ne, und haben die Erfolgssprachnachrichten etabliert, dass wir uns zwischendurch einfach Nachrichten schicken, wo wir uns kleine Erfolge gegenseitig mitteilen und uns versuchen, von der Emotion, von der Motivation und von der Energie einfach hochzuhalten. Und wir sind ja auch Anfang des Jahres zusammen losgelaufen Richtung Podcast. Und du hast ja jetzt auch einen Podcast.
Genau, hinke ich jetzt natürlich etwas hinter der Episodenfrequenz deines Podcasts. Ja. Aber ich habe es zumindest geschafft und ich brauche manchmal eine Extraschleife, das ist auch vollkommen fein für mich, aber trotzdem diese Reise mit dir zusammenzugehen und die vielen Sprachnachrichten, die sich um das Thema auch gedreht haben, haben mir geholfen und hinten raus habe ich ja dann trotzdem auch schon ganz viel gelernt, was mich dann jetzt gerade erwartet. Insofern habe ich vielleicht sogar einen kleinen strategischen Vorteil.
Ich habe deine erste Folge gehört und dachte, verdammt, wie hat die das hingekriegt mit der Audiospur? Das ist qualitativ so hochwertig, großartig und ja.
Aber ich habe die Episode ungefähr 30 Mal ausgegeben und alle Einstellungen exorziert am Ende, würde ich fast sagen, bis ich die richtige gefunden habe, ja. Dann hatte ich aber auch wirklich optimale Verhältnisse mit meiner allerersten Interviewgästin, weil sie auch in einem richtigen Studio war und da konnte eigentlich auch gar nichts mehr schief gehen.
Ja, ja. So, wir starten jetzt mal thematisch rein, ne? Ja. Du kennst meinen Podcast, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Ja, Nummer eins, ich bin ein super neugieriger Mensch. Ich kann total gut zuhören, aber ich werde dich zwischendurch immer mit Fragen löchern, weil ich alles verstehen möchte und die großen Zusammenhänge begreifen möchte. Ich bin unglaublich wissbegierig, was mich dazu geführt hat, dass ich Punkt Nummer zwei nach 15 Jahren im Konzern irgendwann dachte, ich muss mich selbstständig machen, weil da so viel in mir drin steckt, dass niemals raus kann, wenn ich dieses Leben weiterführen würde. Und ich bin jetzt im Monat 29 meiner Selbstständigkeit. Meine Mission ist, in a nutshell, dafür zu sorgen, dass die Wertschätzung für Marketing und Kommunikation vor allem von Nicht-Marketern verstanden wird, die das Thema vollkommen falsch benutzen. Und Fakt Nummer drei ist, dass ich manchmal auch rebellische Anteile habe. Also immer dann, wenn alle irgendwas machen, mache ich das Gegenteil davon ganz grundsätzlich, weil ich das so langweilig finde. Es fängt zum Beispiel damit an, dass wenn ich eine Band entdecke, die ich wirklich mag, meistens Monate, bevor sie im Radio gespielt wird. Und plötzlich wird die Band halt irgendwie ein Hit. Dann mag ich die Band nicht mehr. Such mir eine neue. Ich mag das immer gerne, was Neues zu entdecken. Ich glaube, das ist halt auch mein Thema, wie man neue Ideen in die Welt trägt, wie man Resonanz schafft unter Verständnis für etwas, was vorher nicht existiert hat. Wie kann man das erreichen, dass Leute offen sind, Vorbehalte oder Ängste aus dem Weg räumen? Und was ist das, was da so resoniert und magnetisch wird? Und ich spüre das häufig auch dann bei mir, aber wenn dann ja auf einmal, wenn der Product Market Fit dann da ist, ist es für mich langweilig geworden und ich ziehe weiter, aber das alles davor finde ich super spannend.
Jetzt hast du schon natürlich, also ich weiß es ja, aber wir müssen noch mal kurz aufklären, für welchen Bereich du unterwegs bist. Und das ist das Marketing. Das, wo ja viele Handwerkende häufig sagen, nee, also dafür, also haben wir kein Geld und auch keine Zeit. Ne, so, das ist so mit Social Media. Und Rekrutierung ist kein Geld und keine Zeit für da. Gehen wir aber gleich drauf ein. Jetzt muss ich erst noch mal eine zweite Standardfrage stellen. Na, fest kommt ab. Kennst du diesen Spruch auch aus dem Marketing oder woanders?
Absolut. Ich würde sogar sagen, dass so gut wie jedes Projekt nach Fest kommt ab im Marketing lebt oder betrachtet wird, weil du hast ganz häufig diese Challenge, dass alle glauben, sie können Marketing. Jeder weiß, wie es funktioniert. Und bei fast jedem Projekt, und ich glaube, jeder Marketer da draußen kann das nachvollziehen, werden sich ganze Völkerstämme reinhängen und werden ihre Nase wie Tauchsieder in deinem Projekt hängen. Und jeder, aber auch wirklich jeder, hat eine bessere Idee, wie die Farbe anders aussehen könnte, wie das Motiv verbessert werden könnte, was doch viel besser zur Marke passt. Ich hatte mal einen Chef, der war Ingenieur. Ich hatte leider nie einen Chef, der selber Marketer war. Auch so ein symptomatisches Problem im B2B-Marketing, wo ich herkomme. Der hat dann echt sich auf Zeilenabstände fokussiert. Das war so sein Ding, Zeilenabstände zu optimieren. Und die Dinge werden dann manchmal zu Tode optimiert in zu vielen Iterationsschleifen. Und die ursprüngliche Kernidee, wie es mal sein sollte, geht dann verloren. Und dann ist es irgendwann hässlich. Damit es jedem aber gefällt. Aber wenn es dann jedem gefällt, hat es eben seine Magie verloren. Und man sollte den Menschen, die man in eine Organisation holt, die das meiste Wissen für eine Sache besitzen, dann durchaus zutrauen, dass sie diese Entscheidung für alle schon getroffen haben. Aber aus irgendeinem Grund beim Thema Marketing glaubt jeder, mitreden zu können, weil wir wahrscheinlich alle sprechen können. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist gar nicht so einfach, wie wir oft glauben.
Könntest du vielleicht für so einen Handwerksbetrieb von 5 bis 10 Mitarbeitenden mal runterbrechen, was Marketing für die bedeuten könnte?
Oh ja, absolut. Im weitesten Sinne bedeutet es für sie, dass sie verstehen, wer sind meine Kunden und wo stehen sie gerade, bevor sie mit mir zusammenarbeiten, stehen sie an unterschiedlichen Herausforderungen. Da gibt es vielleicht Menschen da draußen, die haben ein Problem, das könntest du lösen, aber die wissen gar nicht, dass sie ein Problem haben. Also die darfst du dann erstmal ganz sanft heranführen, dass vielleicht, ich weiß nicht, die Art, wie sie heizen, nicht mehr energiegerecht ist und sie langfristig doch mal umdenken sollten. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Dann gibt's aber durchaus die schon mittendrin sind und überlegen, ja, welche Lösung nehme ich denn und dann mit wem mache ich's denn? Die darfst du dann wiederum abholen, dass sie dir vertrauen dürfen und du der Beste bist und dann letzten Endes auch im Beratungsgespräch, im Austausch mit deinen Kunden zu lernen, ihre Sprache zu sprechen, sie empathisch und aus ihrer Perspektive abzuholen, nicht zu sehr mit Fachwörtern zu überhäufen oder über dich und dein Produkt zu sprechen, sondern einfach mal zuzuhören. Also Marketing ist die Fähigkeit, empathisch den Kunden da abzuholen, wo er gerade steht und zu verstehen, was es braucht, damit er immer einen Schritt weiterkommt, von ganz am Anfang, wo er noch vollkommen planlos überhaupt erstmal schaut, oh mein Gott, was ist jetzt hier gerade nicht in Ordnung, bis zu dem Punkt, wo er dann letzten Endes sagt, ja, mit dir möchte ich den Weg gehen, ich glaube, dir kann ich vertrauen und du kannst mir hier wirklich helfen. Je teurer die Investitionssumme ist, desto länger dauert dieser Prozess meistens. Also wenn ich jetzt ein Eis kaufe, ist das oft so eine Bauchentscheidung und dann kaufe ich es mir einfach. Aber angenommen, ich möchte ein Haus bauen. Das ist ja ein Prozess, da sind viele Menschen eingebunden in der ganzen Familie oder auch noch darüber hinaus. Das dauert vermutlich Jahre. Diese Entscheidung triffst du mit sehr, sehr viel Sorgfalt. Und dementsprechend glaube ich, dass das Thema Handwerk fürs Marketing essentiell ist. Ich würde sogar vielleicht sagen, wenn du kein Marketing im Handwerk machst, hast du dein Handwerk vielleicht auch gar nicht verstanden.
Weißt du, was ich total spannend an deiner Aussage gerade finde? Dass du sowas wie Werbeplakate, Social-Media-Auftritt und Homepage komplett überhaupt gar nicht erwähnt hast, sondern dass du diese analytische Seite einmal aufgebrochen hast, weil ich glaube, ganz viele denken, Marketing ist schöne Flyer drucken, das ist hier, mach die Homepage modern, mach irgendwie, keine Ahnung, leg noch einen Gutschein mit rein in die Rechnung, wenn sie noch per Post kommt und so weiter. Das verstehen viele unter Marketing, aber was du gerade gesagt hast, da analytisch dran zu gehen, erstmal zu verstehen, wer sind meine aktuellen Kunden und wer sind meine potenziellen Kunden, das ist so im Handwerk, würde ich sagen, noch gar nicht angekommen.
Ja, nicht nur im Handwerk. Ich habe auch häufiger mal mit Gründern zu tun oder Menschen aus der Kreativbranche und begegnet mir der gleiche Vorbehalt, dass Marketing Manipulation ist oder Marketing ist Werbung. Und nein, das ist es nicht. Im Idealfall bist du ja der größte Fan oder Befürworter von dem, was du machst. Du glaubst an dich, an das, was du weißt und seit Jahren beherrschst und du möchtest anderen Menschen helfen. Und du weißt, du kannst ihnen helfen. Du vertraust dir selber und dieses Vertrauen darfst du ja auch nach außen ausstrahlen. ausstrahlen. Und die Art und Weise, wie du das Vertrauen so ausstrahlst, dass es übersetzt werden kann in die Sprache der Kunden und du sie eben da abholst, wo sie sind. Und jetzt kommen wir vielleicht auf die Kanäle, ob es die Webseite ist oder der Flyer oder wie bei dir ein Podcast, wenn man einfach weiß, meine Zielgruppe hört auch zu. Das ist, kommt danach. Aber vorher brauchst du das Verständnis, wer bin ich? Wem möchte ich helfen und vor allem, was braucht mein Gegenüber eigentlich wirklich? Diese Frage, das können die wenigsten beantworten.
Wie geht man an diese Frage denn ran? Hast du auch einen Tipp?
Ja, also deine Kunden befragen. Das wäre die allernaheliegendste Lösung. Mein Tipp wäre tatsächlich auch, damit du an die richtigen Menschen gerätst, also die, die dich auch brauchen und dich auch genau für deine Stärken engagieren möchten, dass du dir mal anschaust, wer sind eigentlich die Kunden, mit denen ich die größte Freude in der Zusammenarbeit hatte, wo die Chemie gestimmt hat, wo die Erwartungshaltung und auch das Endergebnis perfekt gematcht hat und die mich auch weiterempfehlen, die einfach glücklich sind und ich selber hatte eine gute Zeit. Das sind die perfekten Kunden. Und dann überleg mal, was haben die gemeinsam? Ist es irgendwie eine gewisse Lebenserfahrung? Ist es vielleicht ein gewisser Background? Was macht die aus? Dann befrag deine Kunden doch einfach nochmal, was war es denn eigentlich, warum ihr euch für mich und nicht für den anderen entschieden habt? Warum würdet ihr mich denn heute weiterempfehlen? Oder gibt es irgendwas, von dem ihr glaubt, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehen sollte, was ich vielleicht gar nicht auf dem Radar habe, was ihr an mir als Stärke seht? Ich habe vorhin gerade ein Interview geführt mit einem Kunden, meiner Kunden, und der sagte, ja, dieses Unternehmen, die Mitarbeiter, die sind so ehrlich, die sind vielleicht sogar manchmal zu ehrlich, aber das habe ich gespürt, dass sie es gut mit mir gemeint haben und mir nicht einfach nur was verkaufen wollten. Ich habe mich letzten Endes deswegen für sie entschieden, obwohl das der teurere Partner war. Aber mir war es wichtig, dass ich fair behandelt werde.
Manchmal kann man Dinge... Wert angezapft.
Genau, richtig. Es sind häufig auch die Werte. Werte helfen uns auch anzudocken und uns einfach wohl beim Gegenüber zu fühlen. Ich glaube nämlich, dass Marketing zuallererst Vertrauen bewerkstelligen kann, weil du möchtest ja, dass dein Geld gut angelegt ist und du möchtest vielleicht auch nach dem Projekt noch mal ein paar Fragen stellen und du möchtest ja, dass diese Beziehung auch weiter dauert über diese Zusammenarbeit hinaus. Das ist ja nicht nur so ein One-Shot. Das im Idealfall ist das dann ein Netzwerkkontakt, ein Fan, der dich weiterempfiehlt. Ja.
Bevor wir auf die potenziellen Kunden eingehen, würde ich gerne noch mal fragen, wie mache ich das jetzt als Betrieb mit 5 bis 10 Mitarbeitenden, diese Befragung? Ist das, dass ich da nachher nochmal anrufe, gehe ich vorbei, schicke ich denen einen Link oder was würdest du empfehlen, wie viele Fragen sind drin?
Ja, total. Gute Frage. Da kann ich ja jetzt mal einen kleinen Mini-Pitch machen, denn selbstständig gemacht habe ich mich ja mit einem Strategiemodell, weil das war exakt meine Challenge. Ich war so der einzige Marketer umgeben von 1 Milliarde Ingenieuren. Alle hatten 1 Milliarde gute Ideen und ich mittendrin mit der Frage, wie kann ich euch jetzt eigentlich helfen? Und mir wurde dann klar, ich brauche eine Struktur. Wenn die jetzt alle losreden, da werde ich ja in 3 Tagen nicht fertig, weil die glauben, alles ist wichtig. Oh mein Gott, aber nicht alles ist wichtig. Das heißt, erstmal holst du dir all deine Mitarbeiter mal an einen Tisch und ihr setzt euch zusammen. Und dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne dieses Strategiemodell, was ich entwickelt habe, mal vornehmen. Das passt auf eine einzige Seite. Es ist super einfach. Es besteht aus 9 Feldern. Und zu jedem Feld gibt es Kernfragen. Und die erste Frage ist zum Beispiel, was ist die Herausforderung, vor der deine Kunden stehen, aus ihrer Perspektive? Frage Nummer 2 ist dann, ja, und was würde denn passieren, wenn sie nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn sie ihr Problem ignorieren? Was wäre so ein Worst-Case-Szenario? Was würde sie da das finanziell kosten, aber auch emotional? Was steht da auf dem Spiel? Solche Fragen stelle ich mit der Absicht, einmal so ein Big Picture aufzumachen. Ich bin nämlich ein Fan davon, nicht zu sehr ins Detail abzutauchen, so wie mein ehemaliger Chef mit seinen Zeilenabständen, sondern eher rauszuzoomen und zu schauen, was haben wir denn alles? Also jeder in eurem Team weiß was. Und diese Schwarmintelligenz ist Gold wert. Vermutlich habt ihr noch nicht gemeinsam über viele der Themen und vor allem über die Bedürfnisse eurer Zielgruppe gesprochen. Oder vielleicht auch, was euch im Vergleich zu anderen Handwerksbetrieben ausmacht, wo eure Vorteile sind oder was in eurem Team für einzigartige Stärken herrschen, die zusammen unschlagbare neue Möglichkeiten bieten. Sowas suche ich und hat man dann die Felder beantwortet, kann man die ganz leicht in eine Botschaft bringen. Das kannst du vergleichen mit einem Kinofilm. Also sich Titanic anzuschauen dauert ungefähr 4 Stunden, aber wenn du so einen Trailer hast, kannst du in einer Minute begreifen, worum geht's eigentlich in dem Film. Und ein guter Trailer erklärt dir diesen Plot und du möchtest diesen Film unbedingt sehen. Und dieses Campus-Modell macht das Gleiche. Es bringt quasi alles, was du machst, in der Essenz auf 5 Sätze zusammen und alle in deinem Team können das Gleiche nach außen kommunizieren. Ihr habt das gleiche Verständnis und eure Zielgruppe versteht auch das Gleiche. Und jetzt ist quasi mein Ansatz, was ihr glaubt, ist aber nur die Hälfte der Medaille. Ihr solltet das challengen mit der Außenwahrnehmung. Wie nehmen eure Kunden euch wahr? Sobald du quasi weißt, was du über deine Kunden glaubst zu wissen, kannst du sie ja fragen, ja, ist das denn deine Herausforderung? Und hast du uns vielleicht wirklich aus dem und dem Grund genommen oder war da noch mehr? Also so kann man in einen wirklich guten Dialog einsteigen. Das wäre die perfekte Vorgehensweise, dieses Canvas-Modell zu nehmen. Das gibt es übrigens natürlich ganz kostenfrei downzuloaden, weil ich finde, wir brauchen mehr Modelle, die auch einsetzbar sind, die einfach funktionieren, damit jeder Strategie wieder lieben lernt, weil das macht eigentlich Spaß, wenn man seinen Kopf mal anstrengen darf und nicht immer nur ChatGPT nutzt.
Ich finde es ein super Angebot, was du machst, dass man das bei dir kostenlos runterladen darf und das werden wir unbedingt in den Shownotes auch, ich muss mir unbedingt gleich eine Notiz machen, unbedingt mit reinladen und ich kann ja auch immer nur empfehlen, dein Newsletter, auch hier kurzer Werbejingle dazwischen, dein Newsletter zu abonnieren. Und deinen Podcast zu hören, weil da sind ja ganz viele von diesen Dingen auch nochmal das schreibe ich parallel und kann nicht mehr sprechen.
Marketing-canvas.de, da findet ihr das. Sehr genau, gut. Und ja. Alle Fragen dazu, eine einfache Anleitung. Aber genau, es ist gebaut für Menschen, die eigentlich im Marketing nichts am Hut haben, um sie dafür zu begeistern, wie cool das ist, wenn man mit einer Stimme sprechen kann und vielleicht auch seine eigene Stimme dabei findet. Ich glaube, das ist es vielleicht auch, das Selbstbewusstsein, was entsteht, wenn man weiß, wo die eigenen Stärken sind, da entsteht nochmal eine ganz neue Souveränität, wenn man dann sich nicht mehr verzettelt. Und alles, was danach an besonderen Fragen kommt, das darf ja trotzdem passieren. Aber damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen dich überhaupt erstmal ansprechen, weil sie sagen, oh, das klingt wirklich spannend, genau nach so jemandem habe ich gesucht, das dürfen wir gerne steigern.
Als du eben gesagt hast, der Trailer, der alles zusammenfasst. Ich erlebe das ganz häufig, wenn wir Kinderfilme aussuchen, ne, mit meinen Kindern und lassen uns was Neues probieren. Wir gucken uns den Trailer an und sind vielleicht auch mal Filme, die ich schon kenne und die ich meinen Kindern kurz pitchen will. Dann denke ich mal so, also ich hätte den Trailer anders zusammengefasst. So, jetzt haben wir dieses Canvas-Modell von 2 Seiten, aber glaubst du nicht, dass das da auch so entstehen kann, dass man es eigentlich falsch zusammenfasst, vielleicht auch subjektiv in der Wahrnehmung falsch zusammenfasst?
Das kann durchaus passieren, definitiv. Es wäre klasse, wenn dieser Prozess von einer neutralen Person moderiert wird. Einer aus dem Team, der sagt, okay, ich halte mich hier mal vollkommen raus. Ich bin hier nicht der Tauchsieder sozusagen. Und schau mal, ob ihr wirklich jetzt die Kundenmeinung auch noch auf dem Radar habt. Also so eine Rolle nehme ich normalerweise ein für Teams. Was der Vorteil ist, ist bei mir meistens, dass ich von dem Produkt keine Ahnung habe und sowieso vollkommen vorurteilsfrei bin, aber eben auch noch hierarchiefrei. Es macht nämlich schon einen Unterschied, wenn man einfach mal wirklich egal jeden in der Organisation dann einfach per Du nochmal anspricht und sagt, hey, ich habe das gerade nicht verstanden, wiederhol das doch bitte nochmal. Oder wenn man einfach merkt, da hinten sitzt jemand, der traut sich gerade nicht zu reden, aber ich kann ja einfach mal nachhaken, der ist mir bestimmt nicht böse, ich bin ja morgen wieder weg, so ungefähr. Das klappt ganz gut. So eine Moderation hilft dem Prozess zu beschleunigen.
Ja, das ist häufig bei Dingen, die man erarbeitet, um am Unternehmen zu arbeiten, macht es immer Sinn, sich jemand externs reinzuholen, weil nämlich genau das dann damit passiert, ist eine neutrale Rolle, die alle Stimmen einfängt und auch Emotionen verwalten kann, sagen wir mal so. Wenn jetzt zum Beispiel an welchem Trailer würde man merken, dass man unbedingt nochmal nachjustieren muss? Was sind so die, oder sagen wir so, woran erkenne ich, dass ich das unbedingt mal machen sollte? An welchen Symptomen so im Unternehmensalltag? Werbung! Wenn ich dich jetzt fragen würde, warum tust du das, was du tust, könntest du mir in 3 Minuten erklären, warum du tust, was du tust? Fragst du das mal ein Startup? Fangen die an, schauen dich mit glühenden Augen an, es fährt ein Skript hoch und sie pitchen dir das Ding durch in 3 Minuten. Und du denkst danach, ja, ich will mitmachen. Ich habe genau verstanden, wofür ihr brennt. Irgendwie haben wir das im Handwerk verloren. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht dafür auch schon eine Lösung gefunden hätte. Es gibt demnächst am 19. August nämlich ein KI-Webinar von mir für dich. Dort werden wir gemeinschaftlich mit ChatGPT arbeiten, um analytisch an deine Arbeitgebermarke heranzugehen. Ganz bewusst in einer kleinen Gruppe, um Austausch möglich zu machen und sich gegenseitig Ergebnisse vortragen zu können. Du bekommst von mir vorgefertigte Prompts, mit denen du im Anschluss auch analytisch an deiner Arbeitgebermarke weiterarbeiten kannst. Ganz konkret, ganz bewusst aufs Handwerk heruntergebrochen mit einem möglichst individuellen Ergebnis nur fürs Handwerk. Hast du Bock dabei zu sein? Dann schau mal in die Shownotes, da findest du den Link. Du findest ihn auch auf meiner Homepage oder du schreibst mir einfach und dann schicke ich dir den Link auch. Wir sehen uns. Werbung Ende.
Klassische Symptome sind auf jeden Fall, wenn du gar nicht weißt, was dich eigentlich besonders macht. Wenn du nicht in der Lage bist, Einzigartigkeiten in deinem Team zu beschreiben. Also es gibt bestimmt ganz viele Menschen da draußen oder Handwerker da draußen, die in einem ähnlichen Genre wie du unterwegs seid. Und dich mit denen zu beschäftigen, ist auch deine Aufgabe. Und einfach mal zu schauen, was ist meine Spezialität? Was kann nur ich? Was sind vielleicht die Achillesfersen der anderen? Das wäre es in jedem Fall. Und wenn du einen ganz besonderen Prozess, eine besondere Herangehensweise hast, dann darfst du die auch für andere beschreibbar machen. Weil wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass unsere Kunden genau wissen, was eigentlich möglich ist. Die sind ja keine Experten in dem Thema. Du warst früher Steinmetzin und du hast Grabsteine für Menschen, die Angehörige verloren haben, gefertigt. Und ich glaube, in dieser emotionalen Situation, in der diese Menschen, die sich deine Kunden sich befunden haben, waren sie wahrscheinlich mit vielen Entscheidungen sehr, sehr überfordert. Und du hast sie da wahrscheinlich sehr, sehr empathisch durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie trotzdem das beste Ergebnis bekommen und sie für viele, viele, viele Jahre diesen Stein betrachten und dann einfach sich, weiß nicht, Frieden finden. Und darum geht es eigentlich, dass wir es schaffen, das, was wir wirklich können, mal ganz neutral zu übersetzen auf einen Prozess, der auch Menschen, die keine Ahnung von unserem Thema haben, es ermöglicht zu verstehen, wo muss ich jetzt was dazugeben, was braucht der Handwerker von mir, damit er seinen Job machen kann, wie lange dauert das eigentlich, mit welchen Kosten muss ich rechnen, ganz transparent zu sein, aus meiner Perspektive eines Nicht-Experten deinen Prozess zu beschreiben. Wenn du das nicht kannst, fängt es eigentlich schon mal an. Und was ich mal anmerken möchte als Frau, die in einem Hausbau beteiligt war, ich habe so viele Gewerke in dieser Hausbauphase, Hausbauzeit getroffen und ich habe mich sehr oft nicht abgeholt gefühlt als Zielgruppe von den Handwerkern. Ja. Da, die haben immer nur mit meinem Mann gesprochen, der zum Glück auch Zimmermann ist und die Sprache der Handwerker spricht. Aber ich dachte immer, gut, dass er da ist. Ich könnte ansonsten überhaupt nicht kommunizieren, was ich eigentlich möchte, aber ich bin auch die Zielgruppe. Also ich denke, das wäre auf jeden Fall so ein Wunsch, dass Handwerker auch weibliche Auftraggeberinnen mehr berücksichtigen in der Art, wie sie kommunizieren, in der Art, wie sie auftreten. Ja.
Du, das ist spannend, was du sagst. Ich habe mal als Moderatorin in einem IT-Unternehmen eine Frauenrunde begleitet. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir darauf kamen. Es ging auf jeden Fall auch mit, wie ist die Stellung der Frau in der Gesellschaft? Da ging es irgendwie drum. Und da hatte eine mit angefangen, so, ja, wir hatten letztens einen Handwerker da und der ist an mir vorbei zu meinem Mann, der hat mir gar nichts erklärt, obwohl ich diejenige mit den 2 rechten Händen bin und so weiter. Und dann stimmten alle zu. Ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen noch gar nicht so bewusst, dass vielleicht auch die Zielgruppe hier nur halb erfasst ist. Und es ist schön, dass du das so sagst, dass das im großen Ganzen aber unbedingt mitzudenken ist, weil gerade so eine Entscheidung, so ein Haus zu bauen zum Beispiel, was ja ein großes Invest ist, das trifft nicht eine Person alleine, die in diesem Haus wohnen soll, sondern ja immer dann irgendwie 2 oder, also die Kinder entscheiden noch nicht mit, aber es ist ja nie eine Person, die es alleine entscheidet. Ja, ja. Das ist ein spannender Gedanke.
Auf jeden Fall. Okay, das macht es sich gerade einfacher. Aber im Idealfall könnte man, das wäre jetzt fortgeschrittenes Marketing, hat man verstanden, dass es sozusagen ein, wir nennen das Buying Center, gibt im Marketing. Ja. Also der Entscheiderkreis, der gemeinsam eine Entscheidung trifft. Und wenn man verstanden hat, wer ist eigentlich die Person, die das Problem hat und wer ist der finale Entscheider, das hilft immer schon total. Es gibt immer eine Person, die merkt, es ist dann vielleicht, ja, bei uns zu Hause ist meistens mein Mann, der dann merkt, oder muss irgendwas repariert werden und ich sehe das ja vielleicht nicht, aber die finale Entscheidung, investieren wir jetzt, machen wir das wirklich, treffen wir dann schon gemeinsam. Mhm. Also letzten Endes Argumente bereitzustellen, sowohl für den, der quasi das Problem erkennt, als auch für den Entscheidungsprozess, ja, mit mir dürft ihr das jetzt machen, wo dann auch andere Menschen involviert sind, das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Und wirklich gute Informationsmaterialien holen das eben ab. Dann hast du am Anfang diesen empathischen Aufhänger, wo das Problem reflektiert wird, wo man vielleicht auch sich emotional wiederfindet und die Herausforderungen, die man durchläuft oder wo vielleicht auch mal angeteasert wird, warum es jetzt wichtig ist, das Problem anzugehen, weil ansonsten das und das passieren könnte, die Dringlichkeit zu vermitteln und anschließend auch, ja, warum ist es das aber auch wert? Wie lange hat man dann auch wiederum Ruhe? Was kann man dann erwarten, dass man vielleicht auch noch in einem Jahr oder in fünf dann auf der sicheren Seite ist, das wäre ein guter Flow. Die Argumentation lässt sich natürlich aus dem Marketing Campus ableiten, ist ja klar.
Und du hast es eben gesagt, ein Schriftstück oder irgendwas, aber ich glaube, das reicht, wenn man das einmal bewusst gemacht hat und alle in die gleiche Richtung kommunizieren, ist wahrscheinlich noch viel mehr wert, als es irgendwo abzudrucken. Habe ich richtig verstanden?
Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass die Handwerker selber, nicht nur der Betriebsleiter, sondern auch wirklich alle im Team ihr Gesicht zeigen dürfen. Ich glaube, die machen das beste Marketing für sich selber, weil du bist ja selber dein bester Markenbotschafter. Keiner kann so glaubwürdig über deine Leistung sprechen und alle Fragen beantworten wie du selber. Also darf man sehr, sehr gerne auch mehr, glaube ich, den Prozess dokumentieren, was man da eigentlich gemacht hat beim Kunden XY und dann eben einen Kanal auch finden, der sich gut anfühlt. Ich glaube, wir hören immer so viele Tipps, ja, du musst auf TikTok oder du musst auf Instagram sein oder was weiß ich alles machen. Ja, das könntest du, aber letzten Endes ist auch die Frage, was gibt dir Energie und was raubt dir Energie? Und ich glaube, bei der Kanalwahl ist eine wichtige Frage auch, welcher Kanal passt zu mir? Bin ich gerne jemand, der vor der Kamera sprechen möchte? Höre ich lieber meine Stimme? Oder ist mir das alles zu viel und ich dokumentiere lieber mit Fotos, wo man maximal meinen Schatten im Hintergrund sieht? Das ist alles vollkommen okay. Dann bleibt dir ja immer auch noch das gesprochene Wort. Das ist vollkommen fein. Irgendjemand im Team findet sich dann vielleicht, der eine andere Rolle übernimmt. Aber darüber mal zu sprechen, wer diese Rollen der Kommunikation im Team übernimmt, wem was Spaß macht, damit dieses Energiemanagement funktioniert. Weil wenn man in seiner richtigen Rolle ist, dann macht das eben auch Klick und dann hat man auch viel mehr Freude, macht das, was einem eben auch liegt und wird immer besser in dem Prozess.
Ja, kann ich bestätigen. Ja, genau, stärkenbasiertes Arbeiten, ne? So nennt man es ja auch. Was sind so, wenn du so ein Unternehmen begleitet hast, ihr habt das zusammen gemacht, das Canvas-Modell auf Firmenseite, auf Kundenseite, ihr fügt es zusammen. Was passiert so 2-3 Wochen später mit dem Unternehmen? Was melden die an dich zurück, was so bei denen passiert ist?
Aber das dauert meistens ein paar Monate länger, bis die was zurückmelden. Die Industrieunternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, sind es sind nicht nur Industrieunternehmen, es sind auch manchmal Startups, aber es ist dann häufig so, dass das Kampagnen sind, die sehr, sehr lange dauern. Ich war tatsächlich jetzt im April auf einer Konferenz, da hat ein ehemaliger Kunde gesprochen, mit dem ich letztes Jahr im Januar gearbeitet habe. Und jetzt ist die Kampagne ausgerollt worden. Also es war ein Prozess, der sich über viele, viele, viele Monate gezogen hat. Was passiert ist, dass man auf jeden Fall merkt, man wird dann fokussiert, in welcher Reihenfolge sollte ich was angehen. Wir alle haben leider nur begrenzt Zeit und vor allem auch Geld. Und wir brauchen nicht alles gleichzeitig zu machen. Was wir herausfinden ist, was ist eigentlich so der stärkste Hebel? Also was ist zum Beispiel die eine Sache, mit der ich die meisten meiner Kunden erreichen kann? Weil in den Interviews oder aus der Teambefragung werden ganz viele Ideen rauskommen. Das ist total klasse. Aber ihr werdet euch dann darüber einig werden müssen, womit ihr anfangt und in welcher Reihenfolge das überhaupt realistisch ist. Hat man das nämlich nicht, fängt dieser blinde Aktionismus irgendwie an, der zu nichts führt, weil man dann irgendwas macht und hier und da, aber sich keinen Fahrplan baut. In diesem Canvas-Modell zwinge ich das Team immer, einen zeitlichen Horizont zu definieren von 3, 6, oder maximal 9 Monaten, je nachdem, was man angehen möchte. Also wenn zum Beispiel ein Handwerksbetrieb sagt, wir haben jetzt hier ein neues Produkt, das wir anbieten, eine neue Technik, die wir vermarkten möchten, und in den nächsten 3 bis 6 Monaten wollen wir so und so viele Projekte damit umgesetzt haben und so viel Umsatz soll darüber reingekommen sein. Also sowas richtig 1:1 klar definierbares, das suche ich. Und dann kann man nämlich am besten diskutieren, wie kommt man denn dahin? Hat man kein Ziel festgelegt, kann man diese tollen Ideen eben auch nicht strukturieren und in eine Reihenfolge packen. Und dann als nächstes schaust du, was davon kann ich selber umsetzen, weil jeder hat schon immer irgendwas in seinem eigenen Werkzeugkasten, hat vielleicht schon eine Newsletter, hat vielleicht schon eine Webseite, bei der man einfach Texte selber aktualisieren könnte. Und dann schaut man, okay, was fehlt mir denn jetzt noch? Brauche ich vielleicht, um diese Zielgruppe zu erreichen, ich weiß nicht, noch irgendeinen anderen Partner, der mir hilft, der mir den Zugang gibt? Das ist oder eine Agentur, brauche ich vielleicht jemanden, der Suchmaschinenoptimierung macht, damit ich auf den Google-Suchergebnissen weiter vorne angezeigt werde. Ich glaube, das ist es im weitesten Sinne. Also mein Part ist diese ganze strategische Planung und anschließend sicherzustellen, in die Umsetzung kommt ihr mit diesem Schlachtplan selber. Und ihr schafft es sogar so zu beobachten, was am Markt passiert, um das, was ihr lernt, wieder zurück zu feedbacken in das Canvas-Modell. Weil das ist jetzt die schlechte Nachricht, das ist immer nur ein Ist-Zustand. Alles ist ständig in Bewegung und mit jeder neuen Wirtschaftskrise verändert sich das Verhalten deiner Kunden. Mit jedem neuen Wettbewerber, der in deine Region zieht, verändert sich auf einmal das Angebot und die Nachfrage und du darfst diese ganzen Faktoren immer auf dem Radar haben und sensibilisiert sein dafür. Nur während vielleicht vorher du das nicht zuordnen konntest, diese Signale und was es bedeutet, hast du jetzt ein Verständnis dafür, das ist die Kategorie, das ist die Kategorie und du kannst es dir leichter merken, weil es ist auf einmal so ein Wissensspeicher. Dieses Canvas-Modell hilft dir, Wissen zu strukturieren und sichtbar zu machen. Ich bin selber nämlich, Fun Fact, ein eher chaotischer Mensch, weil mich 1000 Dinge interessieren und meine Aufmerksamkeit sehr schnell abgelenkt werden wird. Hilft mir das, mich dabei selber zu strukturieren im Alltag, wenn ich diese Modelle benutze. Ja.
Das ist cool, was du sagst. Vor allem denke ich da direkt gerade an, wir haben ja ein ganz großes Übernahmethema im Handwerk, ne? Unheimlich viele ältere Betriebsinhabende verlassen den Markt und übergeben natürlich häufig an irgendwie ein Kind oder aber auch verkaufen an Mitarbeitenden. Mhm. Und da, wenn du jetzt eben gesagt hast, oder man gründet eben neu, ne? Das sind ja diese 3 Varianten. Würdest du sagen, wenn du sagst, auch du begleitest auch Startups dabei, dass man sowas immer bei einer Übernahme mal einfach mal gegenchecken sollte? Ist das noch Standard oder ist das nur ein Glaubensprozess? Wir glauben, dass unsere Zielgruppe so und so aussieht, dass man das aufbricht nochmal?
Das wäre der ideale Prozess, sogar sich einen Überblick zu verschaffen über dem Status, also auf was ist der Status quo aus der höchsten Flughöhe und wirklich mal zu schauen, was haben wir für Möglichkeiten, wo klemmt vielleicht der Schuh, noch nicht heute, aber vielleicht, wo ist da was am Horizont, was wir auf dem Radar haben sollten, wer sind unsere besten Kunden, wo geht vielleicht bald was kaputt und wir müssten das ersetzen, das gehört für mich alles dazu. Deine Organisation ist ein lebendiger Organismus, deine Mitarbeiter, deine Werkstoffe, Werkzeuge, deine Kunden, all das beeinflusst, wie du kommunizieren kannst und was du anbieten kannst. Ich finde, dass dieses Modell alle das auf die Tagesordnung bringt und gleichzeitig dir den roten Faden zeigt, sodass du dich nicht in den Details verzettelst. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall.
Und was meinst du, wenn du sagst, es ist lebend? Wie oft muss man sowas, immer wenn man spürt, es hat sich was verändert, oder wie oft muss man das neu machen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn was in die Schieflage geraten ist und du merkst, so wie ich bis jetzt agiert habe, das funktioniert nicht mehr, aber ich weiß nicht, woran das liegt, kann dir das Modell wahrscheinlich einige neue Antworten geben. Vor allem natürlich die Gespräche mit deinen Kunden, die bergen immer Goldnuggets ohne Ende, weil deine Kunden verraten dir eigentlich, wo du besser werden darfst oder wo einfach ganz besondere, ich weiß nicht, Geschenke noch auf dich warten, wenn du die endlich mal auspacken würdest. Genau, ich habe jetzt die Frage leider, ich habe mich...
Wann man das neu machen muss, wenn es...
Genau. Genau. Ja, also an diesem Punkt, wenn du ganz konkrete Probleme wahrnimmst, dann auf jeden Fall. Oder wenn du ein neues Produkt hast, eine neue Dienstleistung und sich irgendwas bei dir ganz symptomatisch ändert und du sagst, ich möchte das jetzt mit in meinem Portfolio aufnehmen, in mein Sortiment, aber ich weiß gar nicht, wie ich starten soll, damit betrete ich Neuland, dann wäre das auch total klasse, um sehr, sehr schnell einen Pfad zu finden. Definitiv, ja.
Vielleicht auch Gesetzesänderungen, wenn man ja, zum Beispiel, ne, es werden Fördertöpfe freigegeben für Solaranlagen, keine Ahnung was, dass man dann nochmal reinguckt und sagt, okay, wir sind eine neue Zielgruppe, die kommen wird.
Ja, wenn du das auf dem Radar hast, wenn du schon so weit denkst, dann kannst du denen natürlich die perfekte Argumentation an die Hand geben. Das macht absolut Sinn, diese Veränderung eigentlich immer auf dem Radar zu haben, tatsächlich, weil das ist einer von diesen Faktoren, der deinen Organismus, Unternehmen ja auch beeinflussen kann, tatsächlich, ja. Oder wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen, wäre das auch ja, eine Sache.
Ja, da sind wir wieder, ja, Fachkraftsicherung, ganz groß. Da sprichst du ja auch demnächst auf der Zukunft Personal, sprichst du ja genau darüber, ne?
Ja, das stimmt. Über eine Weltpremiere. Ich habe tatsächlich letztes Jahr in einem Kundenprojekt ein Canvas-Modell entwickelt, das über Employer-Branding-Aktivitäten den Markenkern eines Unternehmens aus Mitarbeiterperspektive sichtbar macht. Also da war die Challenge, das war ein deutsches etabliertes Traditionsunternehmen, dessen Mutter aber nicht aus Deutschland kommt, sondern aus einem nordamerikanischen Land. Dieses Unternehmen ist aber schon seit 20 Jahren hier in Deutschland, in Ostdeutschland beheimatet. Man hat gemerkt, dass die Identität der Mutter einfach nicht für den deutschen Markt funktioniert und dass die Mitarbeiter sich nicht so wirklich zu Hause fühlen oder stolz sind auf ihr Unternehmen, dass sie anders als größere Wettbewerber, dass sie nicht genau sagen können, warum sie da eigentlich gerne arbeiten. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, das herauszufinden und aus Mitarbeiterperspektive zu beschreiben, was sie eigentlich wertschätzen in ihrer Arbeit und unter welchen Umständen sie welche der Aspekte auch anderen in ihrem Freundeskreis empfehlen würden. Und da ist ein Modell bei rausgekommen, was Unternehmen, die keine starke Marke haben, also eher Hidden Champions, helfen kann, tatsächlich jetzt eine starke Arbeitgebermarke zu formulieren, die Kultur der Organisation erlebbar macht.
Ja, ja. Mega.
Und weil ich ein Fan davon bin, Dinge zu testen und einfach nur loszulaufen, dachte ich mir, es ist vielleicht mutig, aber notwendig, einfach mal die Zielgruppe zu befragen, ob sie das braucht oder nicht und das einfach vorzutragen. Ja.
Cool. Ja, also ich werde in der ersten Reihe sitzen und dich beklatschen dafür und das medial für dich begleiten, weil das natürlich auch noch bei mir in der Nähe stattfindet. Aber jetzt schweifen wir kurz ab. Ja. Sag mal, bleiben wir nochmal bei dem Canvas-Modell für die Kunden. Wie viele Zielgruppen hat man? Wie viele Modelle muss man machen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil im Zweifelsfall brauchst du ein Canvas pro Zielgruppe. Wenn du es nicht hast, holst du halt leider die Gießkanne raus und dann bist du sehr, sehr, sehr vergleichbar und das, was du machst, ist austauschbar, weil du jedem versuchst, das Gleiche zu sagen und keiner wird sich angesprochen fühlen. Das ist leider das, was alle machen. Der Vorteil ist aber, wenn du verschiedene Canvas-Modelle anlegst, wirst du merken, dass manche der Felder immer gleich bleiben tatsächlich, weil was dein Team einzigartig macht, diese Stärken, wie du dich vom Wettbewerb abgrenzt, das ist immer das Gleiche. Also das ist ja Teil deiner Identität. Und diese Bausteine darfst du immer behalten, wenn du kommunizierst, worauf du stolz bist und warum du da bist und das du besonders gut kannst. Aber du darfst natürlich die Lösung aus der Sicht deiner Zielgruppe immer wieder anders beschreiben. Für eine weibliche Entscheiderin mit vielleicht anderen Argumenten versehen als für den Ehemann. Das nur so als Randnotiz.
Ich glaube, es ist angekommen.
Gut, okay.
Wie sieht das aus in so einer Zusammenarbeit mit dir? Kommst du einmal rein, ihr macht das zusammen und dann läuft man alleine weiter oder sind dazwischendurch Rückkopplungsgespräche? Wie läuft das ab?
Ganz unterschiedlich. Ich stelle mich immer total auf das Team ein, das mit mir zusammenarbeiten möchte. Ich arbeite gerade mit einem Team zusammen, die möchten das Modell selber in Zukunft als Methode lernen und laufen das mit mir jetzt einmal durch und schauen sich genau an, wie moderiere ich zum Beispiel so einen Workshop mit einem Team, wie befrage ich Kunden, die sind bei jedem Interview dabei und sind dann irgendwie total on fire und freuen sich jetzt, das auch beim nächsten Mal schon einzusetzen. Dann arbeite ich manchmal auch mit Teams zusammen, die sind einfach so unter Volllast, dass sie sich freuen, wenn ich ihnen einen Teil der Arbeit abnehme und einfach das komplett alleine bearbeite und ihnen dann die Ergebnisse präsentieren, sie es einfach weitermachen können. Also das ist echt von Fall zu Fall unterschiedlich. Einer meiner Kunden überarbeitet gerade alle Produkte auf der Webseite und wir gehen Stück für Stück alle Zielgruppen durch beispielsweise. Und jetzt habe ich schon so viele Canvas-Modelle mit ihnen durchlaufen, dass ich auf einer Meta-Ebene das Unternehmen jetzt noch anders begreifen kann und wir inzwischen ganz andere strategische Gespräche führen, wo auch immer das wiederum hinführen wird. Ich wachse mit meinen Kunden und mit den Herausforderungen. Das Modell ist so flexibel, dass es für alle, weiß nicht, Einsatzszenarien funktioniert. Ich habe es schon tatsächlich auch in der Bauindustrie eingesetzt, bei einem Hersteller von Schalungen, aber auch in der Medizintechnik oder auch in der additiven Fertigung. Das ist total flexibel und genau deswegen habe ich heute auch ein richtig gutes Gewissen, dass es im Handwerk, wo ich weiß, dass Menschen noch nicht so viel Zeit, wie sie sollten, in gute Kommunikation investieren, dass es ihnen helfen wird.
Mhm. Gibt es eine bestimmte Unternehmensgröße von der Mitarbeitendenanzahl her, wo es darunter gar keinen Sinn macht, sich mit Mitarbeitenden zusammenzusetzen?
Nein, Katrin, ich glaube, Klarheit hilft jedem Menschen auf diesem Planeten. Und wenn wir unsere besten Entscheidungsmöglichkeiten auf einem Silbertablett sehen, weil wir vorher einmal drumherum gelaufen sind, egal bei welcher Entscheidung im Leben, der nächste Karriereschritt, Kind ja oder nein, Hausbau ja oder nein oder was auch immer, strategische Entscheidungen machen unser Leben leichter und geben uns einfach ein gutes Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Deswegen, egal ob du eine Person bist, ob du in einem Konzern arbeitest, in einem Startup, diese Vorgehensweise, ich habe das Rad ja nicht neu erfunden, ich habe einfach das, was ich selber aus so 15 Jahren schmerzvollen On-the-Job-Struggeln gelernt habe, in ein Modell gegossen und gemerkt, das hilft mir. Da darfst bestimmt auch anderen helfen. Und dann war das so. Und jetzt mittlerweile bin ich über dieses B2B-Marketing halt auch langsam hinaus und merke, es geht auch in HR-Bereiche, weil Kommunikation, die Stärke einer Marke, das ist das eigentliche Kernthema. Was ist Vertrauen? Was sind die Indikatoren, mit denen ich Vertrauen erzeugen kann, obwohl mich noch jemand gar nicht kennt? Ich finde, das ist so ein spannendes Thema. Wir spüren Menschen, dass sie dir vertrauen können und dass du es gut mit ihm meinst. Und das können nur andere Menschen ausstrahlen, aber auch nur, wenn sie dafür sensibilisiert sind, was sie im Kern ausmacht und sie sich darüber auch als Team im Klaren sind und es da keine Dissonanz gibt und alle das Gleiche auch wiederum ausstrahlen. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema. Ja.
Und wir sind jetzt bei Minute 40, die wir aufnehmen und trotzdem ist dieses Ding mit, wir brauchen irgendwie neue Slogans, wir brauchen Aufkleber, keine Ahnung was, 0,0 gefallen und was ich total cool finde, denn das holt das Ganze auch nochmal so auf ein ganz anderes Level. Das ist wieder eher die Arbeit am Unternehmen und nicht, also Kommunikation ist ja dann der nachgelagerte Schritt, ne? Die Kommunikation sei es über Aufkleber, über Flyer, keine Ahnung was, aber diese Arbeit am Unternehmen, die ja immer vorher passieren muss, das hast du wunderbar dargestellt, wie wichtig das ist. Und ich würde mal behaupten, dass das die wenigsten so klar im Handwerk definieren können. Und von daher großen Aufruf an alle, die es hier hören. Meldet euch bei Susanne, lasst euch begleiten und geht danach klar in die Welt raus mit allem, was ihr so tut.
Ja ich finde das auch faszinierend, was du mir für wunderbare Fragen gestellt hast. Das hat mich jetzt auch gerade nochmal so richtig inspiriert, ganz anders an das Thema ranzugehen. Denn dadurch, dass wir beide uns so gut kennen, habe ich mit dir ja im Vorfeld jetzt kein Vorbereitungsgespräch gehabt und einfach voll und ganz vertraut. Und da ist mir jetzt echt klar geworden, dass das auch ja in wirklich Nachfolgesituationen, das ein wirklicher Mehrwert sein kann, immer dann.
Absolut.
Wenn du einfach, weil es unsicher bist, zu viele Chaosfaktoren, vielleicht deine Entscheidung trüben, dich einfach nochmal alles reinzuholen, was dir hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil ich glaube, das ist die eigentliche Abkürzung. Wir denken immer, das kostet mich jetzt erstmal ganz viel Zeit und ich muss mich jetzt hier tagelang irgendwie einschließen und mir das Hirn zermartern. Aber das ist es ja gar nicht. Im Endeffekt darfst du mit Menschen sprechen, die dich, also deine Kunden, die sich bestimmt freuen, wenn du mal mit ihnen so ein anderes wertschätzendes Gespräch führst und du sprichst mit deinen Mitarbeitern, die sich genauso freuen, wenn ihre Meinung dich interessiert und du holst diese tollen Nuggets an spannenden Wissensfakten zusammen und siehst auf einmal, dass die Welt mit ganz neuen Augen, wenn man das regelmäßig macht, kann man eigentlich gar nicht verlieren.
Jetzt Jetzt hast du gerade noch was gesagt, jetzt muss ich da nochmal reinhaken. Mit Kunden zusammensitzen, ich stelle mir das schwierig vor, dass man Kunden in so einen Workshop zum Beispiel reinkriegt.
Ja.
Kann man da vielleicht auch so ein rollierendes System vielleicht machen, dass man nachher eine Befragung macht schriftlich oder zwischendurch irgendwie mit einem Link, keine Ahnung was, wo man dann aber verschiedene Teile aus diesem Modell immer wieder abfragt. Weißt du, wie ich das meine? Wie kann man das umsetzen im täglichen Ablauf?
Genau, das ist super einfach. Gut, dass du nochmal gefragt hast. Ich führe immer Interviews via Zoom oder virtuelles Konferenztool. Tatsächlich mache ich einen Einladungstermin mit der Person, sage im Vorfeld ganz klar, du musst dich nicht vorbereiten, mich interessiert dein Wissenserfahrungshorizont zu diesem Thema, zu diesem Unternehmen. Ich möchte einfach ein paar Fragen stellen, bin ganz neugierig, darf ich das Gespräch aufzeichnen? Dann stelle ich die Fragen und aus dem Gespräch heraus ergibt sich dann immer eine super lebendige Diskussion und die Kunden sprechen über ihr Mediennutzungsverhalten, darüber, wie sie bei einer Recherche vorgehen, nach welchen Kriterien sie zum Beispiel einen Anbieter ausgewählt haben, was so K.O.-Kriterien sind, warum es dann letztendlich der geworden sind, was sie sich vielleicht doch noch gewünscht hätten, was noch besser hätte laufen können, frage ich auf jeden Fall auch. Ich möchte ja, dass es immer noch Luft nach oben gibt. Also das gehen einmal wirklich dieses Canvas-Modell aus Kundenperspektive durch. Dauert ungefähr 30 Minuten. Ich habe selten länger gebraucht, außer der Kunde war sehr, sehr redebereit. Dann ist es schön, wenn man noch ein paar extra Fragen stellen kann.
Und, aber es ist immer diese Live-Befragung.
Ja, das würde schon helfen. Ich denke, vielleicht muss es nicht sein, aber in einem echten Gespräch kannst du andere Anschlussfragen stellen. Du merkst auf einmal, wie da die Augen leuchten oder wie jemand lange nachdenken muss. Vielleicht bin das nur ich, aber ich spüre da irgendwie, wenn da immer noch mal was ist und ich hake dann gern noch mal nach. Und da am Ende hast du einfach... Ich glaube nicht, dass so einen langen Fragebogen die Menschen gerne ausfüllen. Und diese halbe Stunde, wenn man das gut erklären kann, dass mir das als Unternehmen hilft, dass ich mich weiterentwickeln darf, dass ich andere Menschen noch besser beraten darf, das ist es, glaube ich, da. Vielleicht bin ich da zu naiv, aber ich denke, jeder von uns kann mit diesen Rahmenbedingungen gut in ein Gespräch gehen, wenn die Person, der Handwerker, ihnen am Herzen liegt oder das Unternehmen. Und wenn das ein Kunde ist, wo du sagst, von dem brauche ich noch mehr, die Chemie hat gestimmt, dann hast du eigentlich ganz gute Voraussetzungen, dass das so ein gutes Gespräch wird.
Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade, dass ich da, glaube ich, eher Kundennamen und Kontakt rausgeben würde von denjenigen, wo ich sage, boah, das war super. Und wenn wir uns das nächste Mal beim, weiß ich nicht, Stadtfest treffen, dann trinken wir ein Bierchen zusammen. Ne? So diese würde ich dann, absolut. Ich glaube, da wäre auch die Bereitschaft zu da, um aber dann vielleicht auch die nochmal zu befragen und deren Antworten zu bekommen, wo vielleicht eine gewisse, sagen wir mal, die Zufriedenheit nicht zu 100%, sondern vielleicht nur zu 95% da war. Das weiß ich nicht, ob die das mitmachen würden. Weißt du, wie ich meine?
Ja, richtig. Und ich denke auch, die perfekten Kunden sind ja die, von denen du noch mehr haben möchtest, wo einfach alles gepasst hat. Die dich für genau die Art, wie du bist, für deine Arbeit so wertschätzen. Weil warum solltest du nicht noch mehr dieser Menschen ansprechen? Also das ist mein Prinzip. Die perfekten Kunden sind ja genau die, bei denen alles stimmt. Und die Problemfälle oder die, wo es irgendwie Verständnisschwierigkeiten gab, wo einfach, weiß nicht, man nicht so auf einer Augenhöhe war. Wenn man es schafft, vielleicht weniger von denen und mehr von den Perfekten, das ist doch das, wo wir hinkommen sollten. Dass wir einfach diese richtigen Menschen anziehen durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren. So wie wir das ja auch in unserer Arbeit machen. Bei uns landen ja auch zum Glück immer die Menschen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten.
Im besten Falle ja, genau. Ansonsten dürfen wir auch mutig sagen, nein, das passt nicht mit uns. Na so, darf man ja auch mutig sagen. Okay, ich schließe ja meinen Podcast immer mit der Frage, drei Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Würdest du das für uns auch nochmal auf deine Sicht mit Marketing vielleicht unterbrechen?
Ja, Mut. Nein zu sagen, Mut, Stopp zu sagen. Ich auf Marketing-Sicht betrachtet, also dann auch der Glaube, Selbstbewusstsein an das, was ich habe, dass ich das am besten kann, dass es genauso wie es ist, richtig, richtig gut ist. Und auch die Neugierde, es immer besser zu machen und immer zu schauen, was kann ich noch mit reinnehmen. Also Mut, Selbstvertrauen, Neugierde, finde ich, ist der perfekte Mix einer souveränen Kommunikation.
Ich habe heute so viel gelernt und bei mir rattert es im Hinterkopf. Ich glaube, ich brauche mal eine private Session mit dir.
Ja, das ist schon längst überfällig, das machen
wir. Längst überfällig, ja, das stimmt. Wir haben auch so oft schon drüber gesprochen. Aber gut, wir kriegen das nur irgendwie hin. Absolut. Susanne, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du es so ausführlich und so detailliert beschrieben hast und so kleinteilig vor allem. Das, glaube ich, hilft vielen weiter. Danke.
Jede Sekunde habe ich genossen. Danke, dass ich hier sein durfte. Und an alle, die da draußen zuhören, findet eure Stimme und traut euch, mutig zu kommunizieren. Marketing ist mehr als nur Werbung. Amen.
Amen. In diesem Moment schließen wir. Vielen Dank, Susanne.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.